Wenn man nach einer langen Nacht morgens erwacht, hat man ja Schwierigkeiten, wieder auf die Füße zu kommen. Und dann geht der Tag los. Aber wenn man einmal es geschafft hat, dann freut man sich und staunt, was so ein neuer Morgen mit sich bringt. Besonders heute Morgen, wenn die Sonne strahlt, wenn man dann hinaustritt in einen solchen Sommermorgen. Ich denke, es ist Anlass, dass wir Gott loben und dafür preisen. Wir wollen miteinander singen vom Lied 346, die ersten drei Verse, die güldene Sonne. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir wollen beten. Du, unser Herr, unser Gott, wenn wir uns heute Morgen versammeln, dann wird uns bewusst, wie klein und wie dürftig unser Leben ist. Und in deinem Licht sehen wir auch die Schwächen unseres Lebens. Und nicht nur das, sondern wir sehen die vielen Versäumnisse und die Schuld, die uns bedrängt. Aber uns führt das jetzt zusammen, dass du uns diesen Ruf zu sagen hast, dass wir von dir auserwählt sind, in dieser Welt deinen Namen groß zu machen. Gebrauche uns als Gemeinde, als Christen zu dieser Aufgabe. und lass du alles andere in unserem Leben zugedeckt sein durch deine Vergebung. Du kannst Neues aus unserem Leben wirken, und wir bitten dich heute Morgen, rede zu uns durch dein Wort. Lass jetzt keinen unter uns sein, den du nicht ansprechen kannst, mit dem du nicht redest. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir haben oft ein Bild von der ersten Christengemeinde. Wollen wir mal hören, wie Paulus die erste Gemeinde beschrieben hat, wenn er sich umschaute, was sind das für Leute, die sich da versammeln? Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Urteil der Menschen, nicht viel Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um zunichte zu machen, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung geworden ist. Damit gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und nun singen wir vom Lied 462, die Verse 1, 5 und 6. 462, 1, 5 und 6.
Thank you.
haben heute wieder einen Besuch. Wir grüßen unserer Mitte Professor Bruce Nichols aus Neu-Delhi, den viele von uns ja kennen aus den Veranstaltungen. Er ist mit seiner Frau Kathleen und seiner Tochter Jane hier einige Tage in Deutschland. Und wir sind sehr froh, dass er nachher nach der Predigt ein Wort des Zeugnisses an uns sagen wird. Ich möchte den Predigttext für heute lesen. Er steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Eine wichtige Aussage, was uns Jesus Christus im Leben unserer Gemeinde zu bedeuten hat. Jesus Christus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, mit seiner ganzen Fülle in Jesus zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Herr, schließ uns dein Geheimnis selbst auf. Amen. Was kann nicht alles heute die Medizin? Man fragt sich ja manchmal, ob das noch gut ist, was da so getan wird. Man kann ja in einem Menschen allerhand Organe ersetzen. Sie kennen Menschen, denen man wichtige Körperteile amputiert, ersetzt durch Prothesen. Sie kennen, wie man Maschinen an die Stelle von kostbaren Organen bringt, etwa eine künstliche Niere, wie man am Herzen herum operieren kann. Das alles ist heute möglich. Wie ich neulich da in der Zeitung wieder von dem Menschen las, der offenbar hier vom Nabel ab amputiert ist. Da habe ich immer gemeint, ist das wirklich möglich oder ist das nur so ein Zeitungsmärchen? Ist das überhaupt noch ein Mensch? Aber da wurde geschrieben, der lebt seit einiger Zeit mit dieser totalen Operation seines Körpers. Nur der Oberteil lebt weiter. Aber es gibt eine Amputation, die ist in jedem Fall tödlich. Das ist Kopf ab. Ich kenne jedenfalls bis heute noch keine Kopfprothese, die man tragen kann. Vielleicht kann es die Wissenschaft eines Tages ermöglichen, dass man einen menschlichen Körper noch einige Stunden weiterleben lässt, irgendwie ohne Kopf. Aber das ist ja kein Menschenleben mehr. Der Kopf ist das Entscheidende unseres Leibes. Und darum pflegen wir unseren Kopf auch so. Haben Sie ihn auch heute Nacht so sorgfältig auf den Kissen gebettet? Wir Schwaben machen das ja besonders schön. Wir haben so doppelt große Kissen als die Menschen der übrigen Welt, die Heipfel. Und damit der Kopf recht angenehm ruhen kann, das ist wichtig. Und dann heute Morgen, dann haben wir uns vor den Spiegel gestellt. Das ist wichtig. Und unseren Kopf geschmückt, dass er schön aussieht, noch schöner, als er sowieso schon ist. Und haben uns sauber gerichtet. Der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Er ist gleichsam das Markenzeichen unserer Persönlichkeit. Und darum macht man ja auch in unseren Personalausweis ein Bild von unserem Kopf hinein. Das ist ja nicht selbstverständlich. Sie haben doch so einen schönen Körper und so schöne Körperteile, aber die meisten Körperteile verhüllen wir unter Kleidern. Und ausgerechnet den Kopf haben wir zum Zeichen ausgesucht. Ich denke, wie so ein Zöllner am Brenner oder an der Salzburger Autobahn am Tag Zehntausende von Touristen an sich vorüberströmen lässt, er sieht immer nur die Köpfe an. Und an dem prüft er die Menschen, was drunter hängt. Ein Zentner, zwei Zentner oder vier Beine oder so. Interessiert ihn nicht. Er sieht nur die Köpfe, immer nur die Köpfe. Das ist das Markenzeichen eines Menschen. Das Entscheidende, auf das alles ankommt. Und dieses Bild greift nun Paulus auf. Und macht daran etwas deutlich von der weltweiten Gemeinde Jesu. Vom Volke Gottes, von den Christen. Es kann passieren bei den Christen, die der Leib Christi sind, dass da auch solche Amputationen geschehen. Und wir sehen die Schäden am Leibe Christi. Da fehlen wichtige Organe. Da ist viel krank. Der Körper arbeitet nicht richtig. Aber das Entscheidende ist der Kopf des Leibes. Das Haupt ist Jesus Christus. Wenn der Körper mit dem Haupt verbunden ist, dann kann nichts geschehen. Nun sagen Sie nicht so schnell, darüber sorge ich mich nicht. Darüber sorge ich mich sehr. Ob bei uns Christen die Verbindung zum Haupt richtig ist, bei allen anderen Krankheiten, die möchte ich heute einfach einmal gar nicht so wichtig nehmen. Die Krankheiten der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes, sondern ob die Verbindung zum Haupt, zu Jesus Christus hin stimmt. Das ist doch die entscheidende Frage unseres Gemeindelebens. Wenn wir von Kirche, wenn wir von Gemeinde reden, dann fällt uns ja irgend sofort etwas ein. Wir stellen uns darunter etwas vor. Wir meinen, ich Gemeinde höre, vielleicht stellen Sie sich ein Gebäude vor, vielleicht stellen Sie sich einen Pfarrer vor, vielleicht stellen Sie sich Glockengeläute vor. Man hat so Assoziationen in seinem Kopf. Vielleicht fallen Ihnen ein paar Menschen ein, die Sie ärgern und sagen, immer die Christen. Gibt so Assoziationen, die wir haben. Wir sollten, wenn wir Gemeinde hören, nur die Assoziation haben, das Haupt, das Markenzeichen der Gemeinde, Jesus Christus, das ist das Entscheidende, auf das alles ankommt. Luther hat ja ungern das Wort Kirche benutzt, aus verschiedenen Gründen. Er hat viel lieber von der Christenheit gesprochen. Sie erinnern sich, im Katechismus spricht er von der Christenheit. Aber auch wenn wir Christenheit hören, dann denken wir an eine zerspaltene Christenheit, wir denken an Konfessionen. Wir sollten das anders hören. Wir sollten an das Haupt des Leibes denken. Und von dort her alles neu verstehen, wenn Jesus Christus so organisch mit seiner Gemeinde, mit seinem Volk verbunden ist, dann kann man große Dinge von seiner Gemeinde sagen. Und ich habe heute 5 Punkte, wo ich es Ihnen zeigen will, was das alles für Folgen für die Gemeinde Jesu hat in der Welt. Das Erste, dann ist die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, ganz harmonisch geeint. Ganz harmonisch geeint. Das ist ein Thema unseres Jahrhunderts, wie man die Christen an einen Tisch bringt. Diese zerstrittene und zerspaltene Schar, einer kämpft gegen den anderen. Da ist ein Krüpplein und hier ein Krüpplein. Wer weiß denn noch überhaupt, wie viel es da gibt, die im Namen Jesu in der Welt sich versammeln. Nur immer wieder müssen Sie darauf achten, dass es nicht nur in der Christenheit, in den Konfessionen so, fast in jeder Gemeinde ist es so. Da zieht der eine in die Richtung, der andere da, da sind die jungen Leute mit ihren Ideen, da sind die Älteren, da sind die Hauptamtlichen, da sind die Ehrenamtlichen, da sind die, die vom freien Werk her denken, da sind die Organisierten und dort sind die kirchlichen Gruppen. Wie kriegt man denn alle unter einen Hut? Das Rezept, das uns viele empfehlen, dass man eine einheitliche Organisation schaffen soll, das nützt ja nichts, weil in den Organisationen das Widereinander genauso losgeht. Wenn wir wieder zurückgehen zu dem, was Jesus geplant hat. Er ist das Haupt. Und der Kopf eint die verschiedenen Glieder. Wenn wir unter dem Haupt Jesus Christus geeint sind in unserer ganzen Verschiedenheit, nur das Haupt über uns haben, dann auf einmal sind wir ganz harmonisch geeint. Die Frage ist, die wir heute stellen müssen, wenn nach der Einheit der Christen gefragt wird, geht es allein um die Autorität Jesu Christi? Kein anderes Argument soll mehr ziehen, als allein der erhöhte Herr Jesus Christus. Oder wenn wir in einer Gemeinde Nöte haben, zusammenzukommen, dann sollen wir uns Zeit nehmen und sagen, lasst uns zuerst miteinander beten und hören auf das Wort Jesu. Und dann werden wir zusammenfinden. Das ist die alte Weglinie der evangelischen Allianz, die die Väter entdeckt haben im letzten Jahrhundert und die auch in der früheren Zeit der Jahrhunderte nie entdeckt war, sondern praktiziert wurde über alle Kirchengrenzen hinaus. Lasst uns versammeln unter dem Wort Jesu. Mehr braucht's nicht zur Einheit der Christen. da wo das Evangelium gepredigt wird und Menschen sich gehorsam unter dieses Wort drunter stellen, da gibt's auf einmal harmonische Einheit. Harmonische Einheit. Ich möchte einfach Widerstand leisten, wenn man heute mit anderen Künsten Einheit der Christen sucht. Dort wird es nicht gelingen. Als allein unter der Autorität des Hauptes, allein unter der Autorität Jesu. Und das Schlimmste, was gegenwärtig passieren konnte, um die Einheit der Christen zunichte zu machen, ist, dass in unserer Christenheit die Autorität und Würde Jesu umstritten ist. Seine Göttlichkeit, sein Werk, seine Erlösung. Dann können wir uns ja nicht mehr einen. Dann haben wir ja nicht mehr dieses gleiche Wort, das über uns steht. Dann sind wir ja nicht mehr miteinander, mit dem Haupt verbunden. Lasst uns ihn suchen. Lasst uns aufsehen auf ihn und dann die Gemeinschaft untereinander haben. Ohne ihn können wir nichts. Und lasst uns alles andere zurückdrängen vor dem, was Jesus heute als das Haupt, als der Herr über uns will. Der erste Punkt, wir haben Harmonie untereinander, wenn er das Haupt ist. Das zweite, wir können auftrumpfen. Ich kann normalerweise mit meinem Christenleben nicht auftrumpfen. Ich beneide die, es gibt ja solche, die immer groß reden können, wie ihr Leben zeugnishaft ist, wie sie Beispiel geben, möchte sie warnen. Schauen Sie nur nicht so genau drauf. Mein Leben ist nicht zeugnishaft. Ich bin ein Anfänger und Sie bleiben es sicher auch. Bis zum Ende ihres Lebens. Sie sind durch ein Wunder des Erbarmens Gottes gerecht geworden. Wie kann man dann auftrumpfen? Wenn man seinen eigenen Christenstand immer wieder ansieht, dann wird man beschämt und ist traurig. Warum geht's denn überhaupt nicht vorwärts? Ich kann nicht auftrumpfen und sagen, da schau mal an, was wir Christen sind. Der Paulus hat mit seinem Christenstand auftrumpfen können. Und zwar hat er sich immer so gesehen, dass er mit dem Haupt Jesus Christus verbunden. Das Haupt ist Christus, ich gehöre zu ihm. Ich bin doch ein Glied an seinem Leib. Einfach dieses Bild genommen, wie wenn wir ein Stück eines Körpers sind, ein Gliedmaß, so gehören wir doch jetzt zum Haupt. Und nun sagt er in diesem Wort etwas ganz Wichtiges. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Der ist ja schon hindurch durch die ganzen Weltnöte. Der hat doch schon den Tod überwunden. Der ist ja schon aus dem Grab auferstanden. Der hat ja schon die ganzen Probleme mit dieser alten Welt hinter sich. Und das ist für Christen ein Triumph. Ich kann mich jetzt einfach freuen und sagen, Herr, ich darf auftrumpfen und sagen, du bist schon hindurch durch die Todesnöte, durch die Anfechtungen dieser Welt. Du wirst mich auch noch durchziehen. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Natürlich sind wir alle Problemfälle im Christentum, aber ich will mich doch nicht dauernd beäugen und meinen Puls fühlen und sagen, ach ja, und ich mit meinem brüchigen Christenleben und dauernd so um mich selbst kreisen, sondern ich will mich daran freuen, dass ich Glied an seinem Leibe bin und dass er das Haupt ist und dass er schon hindurch ist. Und der Paulus sagt dann, ich möchte immer mehr entdecken von seiner Auferstehungskraft. Durch das Haupt kommen jetzt schon die neuen Kräfte in unser Leben. Und diese neue Kraft ist der Heilige Geist, der in unserem Leben Raum sucht und wirken will. Das ist wunderschön, wo wir jetzt ihm schon Platz geben können. Unser Leben ist dann nur ein Rohmaterial für das, was er daraus machen will. Das griechische Wort, das hier steht das heißt eigentlich der Erstling, das ist mir immer im modernen Wort der Prototyp. Wenn jetzt die neue Autoausstellung in Frankfurt kommt, dann bringen manchmal die Autofabriken einen Prototypen her. Das ist der erste Typ einer neuen Serie. Die Serie wird nachher auf Band gelegt, aber da wird zuerst ein Modell gemacht. Und nachdem werden die anderen alle produziert. Das ist so ein Ausstellungsexemplar, damit die Kunden wissen, wie das andere mal aussieht. Jesus ist der Prototyp der neuen Schöpfung, der Erstling. An dem kann man sehen, wie einmal vollendetes Christenleben aussieht. Wir werden in sein Bild gleichgestaltet werden, auch wenn ich heute noch äußerlich nichts davon darstellen kann, sondern alte, sterbliche Mensch bin, freue ich mich, weil ich mit dem Haupt verbunden bin. Paulus war so zuversichtlich, ich bin derselben guter Zuversicht, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird's auch vollführen, bis an den Tag Jesu Christi. Er hat angefangen, ihr gehört doch zum Haupt, dann wird er das auch noch zum Ziele bringen. Und von den schwierigen Gemeinden seiner Zeit, es waren auch schwierige Gemeinden, dass das klar ist, die Ludwig-Hofer-Gemeinde ist eine Gemeinde, wir haben keinerlei Spannungen und durch die Güte ihrer Glieder, vielen Dank, nicht, dass Sie meinen, wir reden hier in aktuellen Notständen, sondern ich meine, die ganzen Schwächen unserer Christenheit überhaupt, die dürfen wir auch vergessen und sagen, dass das sei die Gemeinde, die da nicht habe, ein Flecken oder eine Runzel. Wir sehen sie schon in der Vollkommenheit Jesu, der Erstling, der Prototyp der neuen Schöpfung. Drittens, wenn er das Haupt ist, dann gibt es in der Gemeinde eine unerschöpfliche Vielfalt. Wenn man heute versucht, die Christen unter einen Hut zu bringen, dann kann man jedem nur eine aufs Haupt geben und sagen, du musst dich einschränken, du musst Rücksicht nehmen auf den anderen, du musst dich an den anderen anpassen, du musst auf dies und auf jenes achten. Da werden wir irgendwie äußerlich geeint. Das ist mir wie so ein Pyramidenbau, wo jeder emporstehende Stein abgeschlagen wird, damit er so eine glatte Fläche gibt. Da darf keiner exzentrisch herausragen. Im Neuen Testament wird die Gemeinde Jesu ganz anders gesehen. Da gibt es die merkwürdigsten Leute. Und darum hat uns ja Gott so ganz verschiedene Naturells, Begabungen und Eigenarten gegeben. Jeder von uns ist doch ein Original. Ein ganz anderer Typ. Das ist ja so schade, wenn der Pfarrer allein die Gemeinde manipuliert. Dann wird das alles auf seine Person hinzugeschnitten. Im Neuen Testament gilt die große Vielfalt der Gemeinde. Und jetzt kommt noch einmal das Bild. Wie beim Körper. Ein Fingerglied, was völlig anderes ist als ein Ohrläppchen. Ein Fußzeh, was völlig anderes ist als ein Auge. So ist jeder von uns ein ganz anderer Typ, auch als Christ. Auch in seinem Platz, den ihn Gott zuweist. Wie furchtbar, wenn man jetzt sagen muss, du musst werden wie der. Du musst ein bisschen aufpassen, du störst die Einheit. Ich finde das so schön. Sie wissen, dass ich auch so ein Mensch bin, der manchmal so ein bisschen aus der Reihe springt, dass ich heute nicht den ordentlichen Predigtext predige und so. Aber es ist ja schön, wenn man das auch noch darf, wenn nicht da die Einheit gesucht wird, in Zeremonien und in Formen, in Äußerlichkeiten. Lass doch da die Vielfalt. Die Glieder des Körpers hängen zusammen durch das Haupt, dem sie gehören. Und das Haupt gibt die Dienstanweisung für jedes Glied. Normalerweise sollte man das ja nicht tun, dass man redet, bevor man denkt. Es gibt Leute, die es trotzdem andersherum tun, die zuerst reden, dann erst denken. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Kopf das Signal geben soll, was wir reden. Und was die Hände tun, das soll vorher vom Kopf überhaupt überlegt sein, geplant und beauftragt sein. In der Christenheit ist es notwendig, dass jedes einzelne Glied in seiner ganzen Verschiedenheit, die Brüder von der Heilsarmee und unsere Brüder von den Methodisten und wir hier und wie in Bibelkreisen und Gruppen und offenen Abend und CVJM und wo sie sind, die Alten und die Jungen, wo jeder seine Dienstanweisung erhält vom Haupt. Und nicht, dass einer tut, was er gerade will, sondern dass uns Christus führen kann. Welch eine harmonische Vielfalt wird das auf einmal in der Gemeinde Jesu. Was kann da geschehen in allen Völkern und Rassen? Wenn Christus uns treibt, dann sagen Sie mit Recht, das wäre ein Idealbild, sicher. Es geht jetzt auch nicht darum, ob das in unserer Welt vollständig gemacht werden kann. Das geschieht heute. Und ich möchte Sie nur fragen, ob Sie Glied am Leibe Christi sind. Man wird das nie, ich kann das nie mit letzter Bestimmtheit von Ihnen sagen, ob Sie Glied am Leib sind. Ich kann dieses Urteil nicht letztlich über einen Menschen abgeben. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Wo ist die Grenze der Gemeinde? Sind alle, die hier versammelt sind, Glieder am Leib Christi? Aber ich bitte Sie, Sie müssen es wissen, ob Sie mit dem Haupt Christus so verbunden sind, dass er Sie bestimmen kann durch sein Wort, dass er Ihnen seine Befehle mitteilen kann, dass Sie harmonisch eingefügt werden in dieses Vielerlei. Sie brauchen Gemeinschaft nicht, weil es langweilig ist, allein in seiner Bude zu sitzen, sondern Gemeinschaft unter Christen ist nötig, weil die Glieder aufeinander angewiesen sind. Was gibt das, wenn plötzlich ein Glied sich aus der Führung des Hauptes entzieht? Was gibt das für ein Gehampel und Gestrampel? Wenn plötzlich ein Glied zu zucken anfängt, weil es nicht mehr unter der Kontrolle des Hauptes steht. Sie gehören in diese feste Verbindung hinein mit dem Haupt Jesus Christus. Und wenn Sie mit ihm verbunden sind, werden Sie die Gemeinschaft mit den anderen Gliedmaßen suchen. Viertens, wenn Jesus das Haupt ist, dann ist die Gemeinde eine Stätte der Gegenwart Gottes. Viele Menschen sind abgestoßen von den Christen. Sagen, ach, ich kenne doch die Leute. Und wenn sie hier reinkommen, sagen sie, was ist das? Sie schauen unser Kirchendach an oder sehen uns an. Ich weiß nicht, was besser ist. Und dann schauen sie den Boden an und dann sagen sie, was ist das schon? Dann hören sie unsere Worte reden. Was ist denn daran göttlich? Es ist gut, wenn wir das möglichst nüchtern und hart machen und sagen, wir sind nichts Besonderes. Wir haben eine schlichte Kirche, vielleicht die schlichteste in Stuttgart. Und wir sind ganz normale Leute mit allen Schwächen und Gebrechen. Und bei uns geht's normal zu, wir wollen möglichst normal reden, auch auf der Kanzel, wir wollen auch keine feierliche Stille haben, wir wollen uns bewegen wie Menschen, damit das deutlich wird. Nicht die Stille oder das Orgelspiel ist das Göttliche in unserer Mitte. Was ist das Göttliche? Tragen wir da irgendwas an uns herum oder so ein Firnis oder so, doch vielleicht einen verborgenen Schein, der unser Haupt umstrahle? Es ist die Gegenwart Jesu, der als der Unsichtbare hier unter uns ist. Und in der kleinsten Kindergruppe, die sich im Gemeindehaus versammelt, geschieht dieses Geheimnis. Jesus ist da. In ihm sollte die ganze Fülle wohnen. Es war das Wohlgefallen Gottes, dass in Jesus die ganze Gottesfülle da ist. Und dann geschieht das. In diesem schlichten Kirchlein, dass der Herr redet zu ihnen selbst, dass sie dem lebendigen und heiligen Gott begegnet. Und eine Gemeinde mit allen äußeren Schwächen wird zum Ort der Gegenwart Gottes, zu seinem heiligen Tempel. Das ist schön, wenn Sie das entdecken in der Gemeinde. Und dann wissen Sie, warum man nicht solo Christ sein kann. Weil der Herr seine Gegenwart bindet, wo zwei oder drei versammelt sind. Dann auf einmal werden Sie heute Mittag eine Gemeinschaftsstunde aufsuchen und sagen, da, wenn Brüder oder Schwestern das Wort auslegen, und dann geschieht das, da ist die ganze Fülle Gottes da, weil Jesus das Haupt da ist. Und noch ein letzten Punkt. Dann hat die Gemeinde einen unverwechselbaren Auftrag. Einen unverwechselbaren Auftrag. Also die Gemeinde Jesu hat ja heute viele Aufträge. Was sollten wir Christen alles tun? Wir kommen ja nicht nach mit den vielen Diensten in der Welt. Eine solche Welt mit ihren Nöten. Was müsste man da alles tun? Das ist ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich das Neue Testament ansehe, dann hat Paulus der Gemeinde einen Auftrag gegeben, das Wort von der Versöhnung auszurichten. Aha, Versöhnung. Jetzt kommt er doch noch drauf. Heute, 40. Jahrestag. Er muss ja auch noch was sagen zum Kriegsbeginn. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort von der Versöhnung, wenn wir Christen reden, tun wir es anders als das Fernsehen. Die können immer nur die alten Bilder zeigen. Wenn wir von der Versöhnung reden, sagen wir, wisst ihr, dass Gott einen Strich ziehen will und vergessen lassen will, das Alte? Dass wir nicht Gedenktage halten, um immer wieder grässliche Bilder vor Augen zu sehen, sondern um zu sagen können, danke Herr, dass du auslöscht, dass du Lasten von unserem Volk wegnimmst, dass du uns in die Zukunft gehen lässt, dass du nicht der Riesenmenge der Sünde gedenkst. Das ist das Amt der Versöhnung predigen, wenn Sie so wollen, heute am Jahrestag. Und das ist nicht ein weltfremdes Wort, wie hier und da manche meinen mögen, es sei vielleicht ein bisschen nur so über die Köpfe weggesprochen. Ganze Weltnot, diese zerstrittenen Völker, diese sich befehdenden Völker, diese Ungerechtigkeit, die Armut, der Hunger, Es kommt alles davon her, weil die Dinge aus der Ordnung Gottes, aus der Schöpfungsordnung herausgekommen sind. Und dann sagt Paulus, die Gemeinde hat doch das lösende Wort zu bringen, dass Menschen wieder in den richtigen Platz kommen, vor Gott versöhnt werden. Ich habe jetzt heute Morgen nur einmal die ganz kleine Sorge, ob ihr Leben wieder in der richtigen Ordnung mit Gott drin ist. Man kann ja gar nicht anfangen, Eheprobleme zu lösen oder wirtschaftliche Fragen zu besprechen unter Christen, wenn man nicht sagt, stehst du ganz mit Gott im Frieden? Ist in deinem Leben alles mit Gott in Ordnung gebracht? Kann Gott dich überhaupt segnen? Und dann möchte ich Ihnen hier am Schluss der Predigt sagen, das ist so wunderbar, dass sonntäglich hier das Wort der Versöhnung Gottes gepredigt wird, dass Menschen hierher kommen und dann nach Hause gehen und sagen, ich sehe noch manche Last vor mir, aber das Wichtigste ist einmal in Ordnung gebracht. Gott steht hinter mir und er segnet mich. Und ich darf hineingehen in die Welt und etwas wirken für ihn. Und ich darf versuchen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die durcheinander sind. Es sind ja in dieser Welt höllische Mächte los. Und ein Durcheinander herrscht. Und da kann man für den Herrn nicht wirken mit ein paar guten Taten. Das hat doch keinen Sinn. Sondern in der Vollmacht des auferstandenen Herrn, so sendet er uns. Der Paulus spricht, immer wenn er von der Versöhnung spricht, ganz drastisch vom Blut, da stoßen sich so zart beseitete Gemüter dran. Das war für den Paulus genauso schwer und sagt, das ist nicht nur ein Gedanke, so, ach Gott, versöhnt, wir wollen uns alle versöhnen, wollen wieder lieb sein, hoffentlich sind wir alle nett und freundlich miteinander, sondern sagt, das war ein Tag des Opfers. Da ist das Blut von Jesus weggelaufen, das hat viel gekostet, einen teuren Preis, damit endlich in dieser Welt etwas Reales getan wird, um die Macht des Bösen zu stoppen und damit ein Neuanfang geschehen kann. Und dieser Neuanfang soll durch die Gemeinde Jesu in der Welt geschehen, durch das Wort der Versöhnung. Vor ein paar Tagen ist die Nachricht um die Welt gegangen, dass die Bischöfe von Uganda eine Botschaft in die Welt gerichtet haben. Die Verhältnisse in Uganda nach der Befreiung sind jetzt schlimmer als vorher unter Idi Amin. Das Unrecht und die Gewalt ist noch schlimmer geworden. Die Anarchie herrscht an allen Ecken. Die Menschen sind rechtlos und gejagt, es gibt nichts mehr. Wie haben wir den Tag der Befreiung genossen? Und was ist das jetzt, das Wort der Versöhnung in diesem Volk aufzurichten, wo alles und jedes zerstört ist von Höllenmächten? Ich habe es Ihnen erzählt, was es in Soweto und in Südafrika bedeutet, Hass und Bitterkeit zu überwinden und das Wort der Versöhnung zu leben. Realisieren Sie das doch auch. Jesus Christus starb für Sie, damit Sie sein Bote werde. Und dass unsere Gemeinde dieses Wort der Versöhnung sagt, dass die Welt verändert, dass neue Anfänge setzt, dass wir etwas tun können in unserer Welt zur Ehre Gottes. Amen. Und nun singen wir vom Lied 96, die Verse 5 bis 7. Dort ist es beschrieben, was das ist mit dem Haupt des Leibes. Und dann wird Professor Bruce Nichols zu uns sprechen. Er ist der Leiter der Theologischen Kommission der Weltallianz. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, überall in der Welt die Ausbildung der einheimischen Pastoren zu verbessern und dann an vielen Orten mitzuhelfen, damit die Herausforderungen der Christenheit gesehen werden, zum Beispiel weltweit Christen in der Bedrängnis oder Christen unter dem Islam, was ist das Zeugnis dort? Und damit Arbeitsgruppen und Studiengruppen gebildet werden, um dieser Aufgabe, dieser Herausforderung besser begegnen zu können. Und nun singen wir vom Lied 96, die Verse 5 bis 7.
Greetings from the Christian churches in India. Ich möchte Ihnen Grüße bringen von den christlichen Kirchen in Indien.
My wife and daughter who are with me, we left New Delhi earlier this last week.
Meine Frau und meine Tochter, die mich begleiten, wir verließen New Delhi Anfang letzter Woche.
And we are very happy to have brought such lovely weather with us for you here.
Und wir freuen uns, dass wir Ihnen so schönes Wetter mitgebracht haben.
I want to just give a word of testimony about the faithfulness of God.
Ich will Ihnen ein Wort des Zeugnisses über die Treue Gottes mitbringen.
All things work together for good to those that love God and are called according to his purpose.
Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
God is good and God is faithful.
Gott ist gut und Gott ist treu.
Jesus said to those who would be his disciples, follow me.
Jesus sagte zu denen, die seine Jünger sein sollten, folgt mir.
He did not promise security or wealth, he promised hardship.
Er versprach nicht Sicherheit oder Reichtum, er versprach Härte oder Bedrängnis.
But he promised the joy of being with him and the joy that comes from faithfulness.
Er versprach die Freude, die aus seiner Gemeinschaft kommt, und die Freude daraus, dass er treu ist.
To one who would be his disciple, Jesus said, any man who follows me must come after me.
Zu einem, der sein Jünger sein wollte, sagte Jesus, jeder, der mein Jünger sein will, muss mit mir gehen.
For no man following me and looking back is worthy of the kingdom of God.
Denn niemand, der mir folgt und zurückblickt, ist wert des Königreichs Gottes.
God called me for missionary work when I was a student in the university.
Gott berief mich zur Missionsarbeit, als ich noch Student an der Universität war.
It was 10 years after that call when I arrived in India.
10 Jahre nach diesem Ruf, als ich nach Indien kam.
But God was faithful.
War's, aber Gott war treu.
God not only leads us, but he leads us on in new ways.
Gott führt uns nicht nur, sondern er führt uns weiter auf neue Wege.
And so for 18 years, my wife and I were in theological work, training of pastors and missionaries.
Und so arbeiteten meine Frau und ich 18 Jahre lang an der Ausbildung von Pastoren.
And wherever I go now in India or in other countries such as Singapore or Malaysia, I find some of our students who are doing missionary work or pastoring churches.
Und wo immer ich hinkomme, in Indien oder auch in anderen asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Singapur, treffe ich ehemalige Studenten, die als Missionare oder Pastoren arbeiten.
The calling of a missionary is to be a pioneer.
Der Beruf eines Missionars ist, ein Pionier zu sein.
To train others and then to move on.
Andere auszubilden und dann weiterzugehen.
And when we had a Indian principal at the Yokmal Seminary, Dr. Atiyal, we felt it was time for us to move on.
Und als wir als Rektor unserer theologischen Hochschule in Yokmal einen indischen Rektor, einen Inder bekamen, dachten wir, es sei Zeit, weiterzugehen.
And so we went to the capital of New Delhi to found a theological research community that has a large publishing program.
Und so gingen wir in die Hauptstadt New Delhi und gründeten eine theologische Forschungskommission, die eine weite Publikationsarbeit hat.
And now we have an Indian director for this Tracy community.
Jetzt haben wir für dieses Komitee einen indischen Direktor.
His name is the Reverend Deepan Ghosh.
Sein Name ist Pfarrer Deepan Ghosh.
Who is a Hindu and came to England for graduate studies and was converted in John Stott's church in London.
Er kam als Hindu, als Student der höheren Semester nach England und bekehrte sich in der Gemeinde von John Stott in London.
And he is coming here to Germany next week and some of you might have a chance to meet him.
Nächste Woche kommt er nach Deutschland und vielleicht begegnen einige von Ihnen ihm.
We are now on our way to New Zealand to take our daughter to start her university studies.
Wir sind jetzt auf dem Weg nach Neuseeland, um unsere Tochter dorthin zu bringen zum Beginn ihres Studiums.
And when we come back to India, we will be engaged in new ministries.
Und wenn wir nach Indien zurückkehren, werden wir eine neue Arbeit beginnen.
One of these will be working amongst the Muslim population of India.
Einer dieser Dienste wird Arbeit unter den Moslems in Indien sein.
We have more Muslims in India than you have people in West Germany.
In Indien gibt es mehr Moslems, als sie Menschen in Westdeutschland haben.
And out of 2,000 Protestant missionaries, there are less than 10 working amongst the Muslims.
Und unter 2000 protestantischen Missionaren sind es weniger als 10, die unter den Moslems arbeiten.
And there are probably only 30 Indian evangelists for 70 million people.
Und es gibt wahrscheinlich nur etwa 30 indische Evangelisten für 30 Millionen, 70 Millionen, 70 Millionen Menschen.
And yet the Muslims of India, like the Christians, are minorities and they are much more open to the gospel than anywhere else in the world.
Und doch sind die Moslems in Indien, genauso wie die Christen dort, eine Minderheit und dem Evangelium viel offener als irgendwo sonst auf der Welt.
And so we are looking for men and women who are called of God and who will follow Jesus and give themselves to this kind of ministry.
Und so halten wir Ausschau nach Männern und Frauen, die sich von Gott rufen lassen zu diesem Dienst.
And I am also involved in coordinating around the world Muslim study groups in preparation for the Congress in Thailand in June 1980.
Ich bin außerdem damit beschäftigt, überall in der Welt Studiengruppen für den Islam zusammenzubringen, die einen Kongress in Thailand 1980 vorbereiten.
I think there's a great challenge to work amongst the Muslim people in Europe.
Es gibt eine große Herausforderung zur Arbeit unter Moslems in Europa.
And on Wednesday I will be in Siegen to meet with representatives of all the groups in Germany who are seeking to work amongst Muslims in Europe and also in the East.
Am Mittwoch gehe ich nach Siegen zu einer Zusammenkunft mit Vertretern aller der Gruppen, die in Europa und auch darüber hinaus unter Moslems arbeiten.
So God calls us. And he says, if any man puts his hand to the plow and looks back, he is not worthy of the kingdom of heaven.
So ruft uns Gott und sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes.
What God wants is faithfulness.
Was Gott sucht, ist Treue.
And all he says to us this morning is, follow me.
Und alles, was er uns heute Morgen sagt, ist, folge mir nach.
Nothing more,
nichts weiter,
nothing less,
nichts weniger
and nothing else.
Und auch nichts anderes.
And I believe God is calling you as he is calling me to a lifelong call of faithfulness as he leads us.
Und ich denke, Gott ruft Sie, wie er mich gerufen hat, zu einem Leben, lebenslangen, zu einem Leben der Treue gegenüber seinem Ruf.
May Lord bless you in your own discipleship as you follow him.
Möge Gott Sie in Ihrer eigenen Jüngerschaft segnen, wie Sie ihm folgen. Danke.
Dankeschön, auch Dr. Schuttke, für das Übersetzen. Wir singen nun 252, Vers 4. wollen beten. Herr, du hast uns alle an verschiedene Aufgaben hingestellt. Aber wir sind so froh, dass du die Verantwortung trägst als das Haupt. Und dass du schon durch alles hindurch bist, durch alle Prüfungen und Nöte. Und dass du uns Kräfte der ewigen Welt heute schon geben kannst, mit denen du uns zurüstest für die Aufgaben, in die du uns sendest. Wir danken dir für dieses Wort heute Morgen. Und dass das Wirklichkeit ist, die wir erfahren können. Du bist das Haupt und wir sind Glieder dieses Leibes. Wir möchten dir auch danken für das Geschenk der Gemeinschaft mit anderen Christen. Hier am Ort und weit darüber hinaus bis an die Enden der Welt. Wir möchten dich heute Morgen bitten, stärke du die, die sich von dir entziehen wollen. Das, das sterben will, du kennst die Müden und die Schwachen an deinem Leibe und bringe noch viele hinzu. Zeige uns, wie wir andere Menschen dahin führen dürfen, dass sie Glieder an deinem Leibe werden. Uns mach uns tüchtig, dass wir als Glieder etwas wirken dürfen, im Zusammenwirken mit anderen zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Dir bringen wir auch diese Welt mit ihren ganzen Nöten, diese leidende und zerrissene Welt, die Menschen mit ihrem Suchen und ihrer Hoffnungslosigkeit. Lass du da dein Wort der Versöhnung wieder der Punkt werden, wo Menschen Frieden mit dir machen, das neue Leben finden und dann brauchbar werden für die Aufgaben, die du für sie bereit hast. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch bekannt geben, den Notizenzettel, den grünen, sollten Sie mitnehmen, er liegt am Ausgang noch auf, auch zum Weitergeben, damit wir wieder über die Gottesdienste informiert sind. Am nächsten Sonntag haben wir wieder den zweiten Gottesdienst um 11:15. Da haben wir keine Platzprobleme, wir grüßen dann auch die, die drüben sind, jetzt im Gemeindehaus. Da ist immer Platz, 11:15, dazu möchte ich Sie ermutigen, wer Freude hat, so ein bisschen länger liegen zu bleiben, das ist dann ganz ideal. Nichts steht auf dem Notizenzettel, wir haben am Dienstag um 20 Uhr unser Bibeltraining über Psalm 84. Sie haben gehört von dem schweren Unfall, wo ja unsere Gemeindeschwester ums Leben kam, Bernhard Repsch. Geht es nach dem letzten Brief etwas besser, wieder alles erwarten, hat er nun wieder die Fähigkeit zu sehen und zu hören. Man weiß ja gar nicht, wie das bei den schweren Gehirnverletzungen werden soll. Bernhard Repsch hat an diesem Abend, der den VW-Bus gesteuert hat, der Leiter der Klostermühle, der Bibelschule, der Fackelträger, in der SMD in uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.